Die Magie des Herzens, das ist unser Thema hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Herzlich willkommen. Mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germering bei München sprechen wir über das menschliche Herz und wie unsere Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrucker. Man sieht nur mit dem Herzen gut, ist ein berühmtes Zitat vom Antoine de Saint-Exupéry aus seinem Buch Der kleine Prinz. Es bedeutet, dass das Auge nicht das Ganze oder Wesentliche einer Erscheinung erfassen kann, sondern nur das Herz. Das Zitat wird oft verwendet, um zu zeigen, dass man nicht an Oberflächlichem interessiert ist, sondern Tiefgründiges sucht. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, aber für das Herz sichtbar. Wenn wir jedoch das menschliche Herz anschauen, das mit den unterschiedlichsten Emotionen konfrontiert wird, sei es Angst, Wut, Ärger oder Stress, wie wirkt sich dies auf unser Herz aus? Wie vielschichtig ist unser Herz? Was für Zusammenhänge bestehen zwischen dem Herzen eines Menschen, seinen Emotionen und der Gesundheit? Ja, in Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Denn wir sind auch Tempel des Heiligen Geistes und dieser Tempel, mit ihm sollen wir gut umgehen, damit sich auch unser Leib, damit unsere Gesundheit auch aufblühen kann. Herzlich willkommen, Herr Schneider, live bei uns im Studio München.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, Josef Karl Schneider, die meisten kennen ihn schon, für die, die sie ihn noch nicht kennen. Er ist Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater und Heilpraktiker mit und durch die Heilkunde nach Hildegard von Bingen. Seit 2008 lebt und wirkt er in Germering bei München mit eigener Praxis. Ihre Hildegard-Ausbildung haben Sie in der Hildegard-Praxis Dr. Strelow in Allenbach am Bodensee absolviert. Ja, und Sie sind noch leidenschaftlicher Mesner in einer Pfarrei.
Richtig,
das zeigt ja Ihre Verbindung hin zu Gott.
Ja.
Ja, hierfür können Sie jetzt schon die Nummer notieren für dann, wenn wir einladen, dass die Hörerinnen und Hörer anrufen. 089-517-008-008 können Sie bei den Hörerfragen gerne anrufen. Ja, Herr Schneider, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte tatsächlich einen Fastenvorsatz gemacht. Ich wollte weniger Nachrichten schauen, weil ich gemerkt hatte, dass jeden Tag Nachrichten schauen doch einiges in mir bewirkt hat. Und ich habe es bisher durchsetzen können. Wie stehen Sie dazu? Was hat es mit der Herzhygiene zu tun oder Psychohygiene?
Also der Volksmund hat ja meiner Meinung nach immer recht und der hat die Beziehung zwischen Emotion und Gesundheit schon seit Jahrhunderten festgelegt. Da heißt es ja immer, da ist mir jetzt eine Laus über die Leber gelaufen oder mir wird das Herz schwer oder ich vermisse Herzlichkeit oder ein kaltes Herz, lauter solche Ausdrücke, die immer kommen. Und ich glaube gerade heutzutage, wenn man sich die Nachrichtenlage so anschaut in den letzten 2 Jahren, dann muss man ganz ehrlich sagen, kann einem das Herz schon schwer werden. Deswegen ist es vielleicht nicht nur ein guter Fastenvorsatz, sondern vielleicht ein Vorsatz generell, dass man sich nicht immer alles reinzieht, sozusagen, was einem runterziehen könnte, sondern dass man sich mehr mit dem beschäftigt, was einem vielleicht aufbaut und mehr Licht und Freude ins Herz bringt.
Ja, Emotionen irgendwie, das kann ich irgendwie nicht fassen. Kann denn die Wissenschaft Emotionen erfassen?
Ja, das Problem bei Emotionen ist, dass es sozusagen keine Norm gibt. Die Menschen haben unterschiedliche Emotionen, die sich auch unterschiedlich stark ausprägen. Deswegen fällt es dem Wissenschaftler schwer, weil der das immer ganz gerne in seinem Labor alles wiederholen würde und messen würde. Aber tatsächlich kann man den Zustand des Herzens im Hinblick auf Emotionen tatsächlich messen. Es hat ein kalifornisches Institut gegeben, HeartMath heißt das, das ist also englische Wort für Herzmedizin oder Herzmathematik besser gesagt. Und die haben ein Computerprogramm geschrieben, mit dem man mit so einem kleinen Fühler am Finger, wo man sonst immer Blutsauerstoff oder Puls messen kann, die Varianz des Herzschlags feststellen konnte. Kein Herzschlag folgt auf den anderen in gleichem Abstand. Das sind Millisekunden, die da Unterschied sind und die werden gemessen. Und aus dieser Herzvariabilität kann man direkt messen, wie es dem Herzen geht. Und zwar eher nicht physisch, sondern eher psychosomatisch.
Also das heißt, jedes Herz schlägt anders und auch unser Herz ist nicht immer dasselbe. Das heißt, unsere Emotionen sind ja auch nicht immer dasselbe. Und Sie hatten da auch einen Buchtipp genannt, wissenschaftlich belegt.
Ja, es gibt also einen frankokanadischen Arzt, der leider jetzt schon verstorben ist, der auch bei der NASA gearbeitet hat. Der wollte wissen, warum die Leute zum Beispiel in diesen internationalen Raumstationen eben so schlecht schlafen können. Und hat festgestellt, das liegt daran, dass eben keine Kohärenz besteht zwischen dem Verstand und dem Herzen. Das ist aber sehr wichtig. Diese Kohärenz ist also letztendlich die Bereitschaft, loszulassen. Man könnte das so ausdrücken, dass das Herz ganz frei sein kann und nicht ständig mit irgendwelchen Gedanken bombardiert wird, die im Kopf, man sagt Kopfkarussell dazu. Das war also mit der Hauptgrund, warum die also nicht schlafen konnten, weil die also immer wieder gedacht haben. Und das war natürlich auch klar, wenn man in so einer Situation ist, dort oben, da muss man ja auch seine Gedanken beieinander haben. Aber er hat ein Verfahren entwickelt, das hauptsächlich auf Atemtherapie beruht und auf Muskelentspannungstherapie, die dann bewirkt hat, dass die Leute in der Lage waren, ihre Gedanken, jetzt hätte ich beinahe mal gesagt, abzuschalten, besser ausgedrückt, in Gleichklang mit dem Herzen zu bringen, sodass sie dann also auch loslassen und schlafen konnten.
Sie haben ja eine ganz große Breite von Therapieangeboten in Ihrer Praxis. Ich habe auch gesehen, Stresstherapien. Könnte man so sagen, dass Stress nicht immer, aber auch Ursache von einem Trauma sein kann?
Es ist eigentlich eher umgekehrt. Man erlebt das Trauma und kann es nicht vergessen. Hat sich eingebrannt in unser Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist ja wie ein Bandrekorder. Er nimmt das auf. Und das Problem bei der Sache ist, es kommt immer wieder. Es gibt sogenannte Triggersituationen, also Situationen, in denen wir zum Beispiel Gerüche wahrnehmen oder Situationen wahrnehmen, die uns an das Trauma erinnern. Und dann wird das praktisch alles wieder nach oben gespült. Und der Stress entsteht eigentlich dadurch, dass wir mit dem Erlebnis, mit dem traumatischen Erlebnis oder mit der traumatischen Situation nicht umgehen gelernt haben. Ein schönes Beispiel dafür ist ja immer wieder, man hört das ja immer wieder, wenn also Leute aus Kriegssituationen zurückkommen, dann gibt es diesen posttraumatische Reaktion, dass die dann, wenn die einen Knall hören, zum Beispiel an Silvester, dass die also den fürchterlichsten Stress erleben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an einen älteren Herrn, den ich kannte, der im Zweiten Weltkrieg Panzerfahrer war und mit diesem Panzer durch eine Artilleriegranate verschüttet worden ist. Und der konnte also, ob Sommer, ob Winter, immer nur dann mit dem Auto fahren, wenn er den Spalt seiner Scheibe neben sich einen Spalt offen gelassen hat. Konnte also nicht mit geschlossenem Fenster fahren. Das war unmöglich.
Also war die Luft oder das Licht, da war ja kein Licht da sozusagen.
Ja, genau. Also dieses traumatische Erlebnis ist sozusagen immer wieder hervorgehoben. Und jetzt ist also generell so, es gibt ja zwei Arten von Stress. Es gibt ja guten Stress, wenn man so möchte. Sie brauchen nur dran denken, wenn man sich verliebt. Das ist also guter Stress. Oder es gibt halt eben schlechten und bösen Stress, der, wie man heute weiß, auch wissenschaftlich bewiesen, wirklich krank macht. Und dieser Stress wird häufig durch traumatische Erlebnisse ausgelöst, aber auch durch Situationen, die wir generell nicht kontrollieren können. Es gibt also oft in der Arbeitswelt Überforderungssituationen, die wir dann nicht kontrollieren können, weil uns einfach mehr abverlangt wird, als wir leisten können. Und dann kommt es schnell zu einer Überreaktion. Oder wenn keine Reaktion erfolgt, dann frisst man das in sich hinein, wie man so schön sagt. Dann kommt die Reaktion über den Körper.
Das sagt Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering bei München. Wir sind heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Magie des Herzens, wie Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen. Und da ist gleich meine nächste Frage. Wie kann denn das Herz, das zum Beispiel, ich hatte es in der Einleitung schon, durch Stress oder Wut oder Ärger, wir haben ja so viele Situationen, wir sind nicht immer verliebt, auf Wolke 7. Wie kann denn das Herz jetzt beruhigt werden? Jetzt natürlich werden wir auch das Geistige beleuchten, aber jetzt auch mal im Blick auf Ihre Heilpraktikerwissen, auf Ihr Therapiewissen, beziehungsweise was gibt es denn für Ansätze?
Gut, die heutigen Ansätze sind hauptsächlich die Atemtherapie. Man weiß also heute, dass über das richtige Atmen wieder sozusagen dem Körper die Gelegenheit gegeben wird, sich zu beruhigen und auch sich zu entspannen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die unter Dauerstress leiden, insbesondere solche Burnout-Patienten und so weiter, dass die ganz flache Atmung haben, eine fast selbst elektronisch nur schlecht nachweisbare Atmung haben. Also die atmen ganz flach, wie man sich das vorstellt, wenn sich ein Hase wegduckt, so ungefähr in dieser Form. Bloß nicht auffallen, dass wir dann auch im Atem.
Ist dann auch der Puls niedrig, weil zum Beispiel bei Hochleistungssportlern, wenn die in Ruhezustand sind, ist der Puls niedrig, aber das hat damit nichts zu tun.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Das leider, muss man sagen, weil eben über den Stress sich der Körper nicht trainieren lässt. Das ist halt zum Beispiel, es gibt ja dieses nervöse Herz oder Stressherz. Das heißt, plötzlich kommt ein recht hoher Puls zustande, obwohl man eigentlich gar keinen Auslösegrund hat. Ich habe das selbst einmal an mir erlebt. Ich hatte, unser Hauptmesner ist plötzlich verstorben vor 2 Jahren, einfach so von heute auf morgen. Und es sind 2 große Kirchen, die da dran hingen. Und ich habe das also von einem Tag auf den anderen übernehmen müssen. Und da habe ich dann nach dieser Zeit, es hat fast ein Jahr gedauert, bis ein Nachfolger gefunden wurde, nach dieser Zeit festgestellt, dass ich einen Ruhepuls von 108 Schlägen hatte. Das ist also mindestens 28 Schläge höher, als es eigentlich sein sollte. Und das habe ich nur deswegen festgestellt, weil ich mir so eine Uhr angeschafft habe, so eine Pulsuhr, die auch andere Funktionen hat, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Also man merkt auch oft nicht, dass man an der Grenze ist.
Ist es nicht so, dass das dann sich schnell ändert oder kann das wirklich längere Zeit so sein?
Also bei mir hat es 3 Monate gedauert, bis das runtergekommen ist.
Durchgehend?
Ja. Also das, Stressherz ist eigentlich eine der, sagen wir mal, physikalisch ehesten nachweisbaren Auswirkungen von Stress. Die anderen Sachen sind nicht immer ganz so leicht auszumachen. Zum Beispiel, wenn wir hatten ja von den Ansätzen gesprochen der Therapie, also Atemtherapie, Atmung, dann die Wärmetherapie. Es gibt die Möglichkeit, Wärme an bestimmten Punkten des Körpers, Tiefenwärme, zum Beispiel durch heiße Steine anzubringen, an solchen Punkten, die man als Triggerpunkte bezeichnet. Das sind also Punkte, die mit unserem Vegetativum in Verbindung stehen.
Nervensystem meinen Sie damit, oder?
Das ist ein Nervensystem, besteht aus dem Parasympathikus und dem Sympathikus. Und wenn wir unter Dauerstress stehen, dann sind wir praktisch ständig auf der Sympathikus-Seite. Das ist die Seite, die wir eigentlich brauchen für Kampf und Flucht. Ich sage immer, das ist so, als wäre der Säbelzahntiger ständig hinter einem her. Und es kann sich dann nicht mehr selber regulieren. Es wird ja normalerweise der Parasympathikus und der Sympathikus eine Art, wie beim Urrohr, eine Art ausgeglichenes Niveau haben. Aber das ist eben dann nicht mehr der Fall. Und durch die Wärmetherapie kann man da sehr viel tun, auch durch die Muskelentspannung, zum Beispiel nach Jakobsen oder auch entsprechende Massage. Und dann gibt es noch die akustische Therapie, also über das Ohr. Eigentlich gibt es auch noch die optische Therapie. Also ich in der Praxis wende das EBR-Therapiesystem an. Das steht für emotionale Balance und Resilienz. Und da wird auch über optische Reize mit so einer Brille, mit die optische Reize auslöst, zusammen mit den akustischen Reizen einen Ausgleich herbeigeführt.
Sie meinen jetzt Resilienz, wo es darum geht, mit Stress umgehen zu können überhaupt, genau. Dass das wiederhergestellt wird.
Also Ziel der Therapie ist ja, dass ich nicht da rausgehe und sage, mir geht's super gut und dann verpasse ich den Bus und alles hat sich wieder ins Gegenteil verkehrt, sondern man soll eben gerade durch diese Therapie lernen, mit Stress umgehen zu lernen, ihn vor allem zu erkennen. Ich hatte ja gesagt, bei diesem Stressherz, das erkennt man nicht sofort. Ja, außer wenn man sich jetzt da so eine Uhr besorgt oder zum Arzt geht, stellt man nicht fest, dass man so einen hohen Puls hat. Und das sind halt also alles Sachen, die man wirklich anschauen muss.
Also merkt man das tatsächlich, wenn der Puls so hoch ist, war es Ihnen schwindelig oder sind die Warnzeichen? Dann kann man das ja sehr, sehr leicht übersehen, übermerken.
Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum es auch so schnell dann auch zum Burnout kommen kann, weil eben bestimmte Grenzen, die dem Körper gesetzt sind, durch seine Konstitution überschritten werden. Der Körper ist ein beständiges, wie soll ich sagen, Kompensationsgerät. Sonst würden wir hier auf der Erde keine 10 Tage durchhalten. Und wenn diese Kompensationsfähigkeit überschritten wird, dann wird es gefährlich.
Wir werden ja später noch über den Heiligen Geist bzw. um die geistige Sicht sprechen. Aber jetzt noch, weil Sie ja Hildegard-Experte sind, Hildegard, also Heilpraktiker, eine Frage. Ja, natürlich kann und darf die Hildegard nicht fehlen. Sie darf nicht Pflanzenheilkunde fehlen. Der Hildegard, was gibt es da?
Es gibt zuerst mal eine ganz explizite Warnung von der Hildegard, was das Herz angeht. Sie sagt, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich gesund bleiben kann, also für den Erhalt der Gesundheit, ist, dass das Herz beruhigt ist, ein ruhiges Herz, das ins Gleichgewicht kommt. Das war einer ihrer wichtigen Sätze. Und sie hat natürlich, ich weiß das aus der Ausbildung, es gibt eine ganze Reihe von Elixieren und Pflanzenheilkunde, die von Hildegard angewendet wurde, um den Menschen eben dieses Zurück in die Balance zu erleichtern. Meine wichtigste Sache ist eigentlich immer der Aaronstab, Aaronstab-Elixier. Das ist etwas, was ich sehr häufig den Menschen anbiete. Und zwar handelt es sich da um eine kleine Pflanze. Der Aaronstab ist eine kleine Pflanze, die da verarbeitet wird. Und sie hilft bei Traurigkeit, Depression, Schock, klimakterischen Störungen, Drüsenproblemen und generell bei negativem Stress. Und es ist also so, dass diese Kur sollte man 3 Wochen lang machen oder während des Jahres bei Bedarf. Es gibt eine feste Anleitung dazu, wie man das einnehmen kann. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass das, die Hildegard spricht explizit davon, die schwarze Galle loszuwerden. Das ist also ein anderer Ausdruck für bösen Stress oder für böse Gedanken.
Oder Ärger, Zorn, Wut.
Ja, das sind die auslösenden Faktoren. Mhm. Und die, also in ihrer Medizin, die bei einer Säftelehre war, erzeugt das eben schlechte Säfte, eben diese schwarzen Säfte. Dann ist ganz wichtig der Fenchel und Balsam. Es gibt also einen Fenchel- und Balsam-Tee, der hilft also bei Nervenschwäche und in Stresszeiten, hilft auch, um wieder einen guten Schlaf zu finden. Es wird oft viel zu wenig beachtet, dass der Fenchel auch eine Auswirkung hat aufs Hormonsystem. Zum Beispiel das Melatonin ist ja ein Hormon und das wird ja auch letztendlich nur dann zur Verfügung gestellt, wenn der Körper die Bereitschaft hat dazu, das zur Verfügung zu stellen. Und Fenchel ist also ein Phytohormon, also stellt verschiedene Bausteine zur Verfügung, die der Körper in Hormone umwandeln kann.
Selbst für Wechseljahre gut?
Das ist selbst für Wechseljahre okay. Gut. Ja, man gibt das auch ganz, ganz gern in dieser Zeit. Dann etwas, was das Gemüt besänftigt, das ist insbesondere bei Leuten, die also sehr zornig und jezornig sind, aufbrausend sind, Verstimmungen haben, das ist der sogenannte gelöschte Wein. Das ist also 100 Milliliter Wein zum Kochen bringt und 50 Milliliter kaltes Wasser dazugeben, wenn man es vom Herd zieht. Sofort in dieser Art und Weise dann also mundwarm, sage ich immer, trinken, muss natürlich nicht heiß getrunken werden. Der gelöschte Wein kann, wenn er gut helfen soll, auch löffelchenweise genommen werden, also praktisch wie eine Suppe gelöffelt werden. Hat eine sehr gute Auswirkung und wie es sagt, für Leute, die für Alkohol empfindlich sind, die dürfen es dann einfach ein bisschen länger kochen lassen, damit der Alkohol rausgeht.
Mhm. Yep. Also wie ist es denn mit dem Galgant? Also meine Mutter war ein Galgant-Fan, die hat oft, wenn sie Herzprobleme hatte, Galgant zu sich genommen. Das stärkt ja unglaublich das Herz. Kann das auch im Stress helfen oder nicht?
Ja, also eher nicht, würde ich mal sagen, weil das Galgant eher wie ein Herzantreiber wirkt. Und wir haben ja schon genügend antreibende Funktion. Was man machen kann, ist der Galgant-Honig. Der wirkt generell durchblutungsfördernd und gefäßerweiternd und stärkt dadurch auch das Herz und die anderen Gefäße, insbesondere wenn es darum geht, dass jemand mit hohem Blutdruck einhergeht.
Und was hat jetzt zum Beispiel Ernährung auch in dieser Hinsicht mit der Magie des Herzens, Emotionen, unsere Gesundheit zu tun? Kann man da überhaupt eine Brücke schlagen?
Ja, ganz viel sogar. Es ist also so, dass unsere Ernährung letztendlich eine Auswirkung hat aus Vegetativum über den Darm. Und ich sage immer, wenn es um Ernährung geht, dann müssen wir uns wieder an die Kindheit erinnern. Wir müssen wieder mit Kinderaugen essen lernen. Denn es ist so, dass Kinder sehr genau wissen, was sie gerne essen. Meistens auch immer nur dasselbe oder sehr ähnliches. Und allein schon die Vision, die sie haben von diesem Essen, also heute gibt es Fischstäbchen oder heute gibt es dies oder jenes, führt im Vegetativum zu einer Umstellung des Verdauungssystems dahingehend, dass die das gut verdauen können. Man wundert sich manchmal, die essen 5 Sachen durcheinander und es wird ihnen nicht schlecht. Und nachher noch eine Tafel Schokolade. Aber das hat halt alles damit was zu tun, dass sozusagen psychosomatisch der Körper voreingestellt wird. Und das müssen wir in unserer Ernährung auch lernen. Wir müssen also nicht nur im Kopf essen und sagen, da ist Zucker drin, das esse ich jetzt nicht, sondern wir müssen sagen, worauf habe ich denn wirklich Lust? Was sagt mir denn meine innere Stimme, auf was ich wirklich Lust habe?
Also der Körper weiß selber, was gut ist für einen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Kinder sind ja unvorbelasteter, sei es mit Cholesterin oder anderen Problemen. Hm. Das ist ja vielleicht dann aber ein riesen anderes Thema, wo du vielleicht
nicht halt
reinpasst.
So, es ist halt so, dass man, wenn man vorher über Jahre hinweg falsche oder nicht richtige Ernährung getrieben hat, dass man dann natürlich möglicherweise mit diesen Dingen ein Problem hat. Aber wenn sie sich so ernähren, dass es ihnen gut tut, und das ist ja das, was die Kinder tun, dann glaube ich, sind auch diese Probleme nicht so deutlich am
Könnte es dann sogar sein, dass es zu weniger Unverträglichkeiten führen würde, oder ist das wieder eine andere Sache?
Ja, wie gesagt, Allergien haben auch etwas zu tun mit dem Zustand des Vegetativums, weil es eine direkte Einwirkung hat aufs Immunsystem. Und Allergien werden ja hauptsächlich über das Immunsystem gesteuert bzw. versteuert. Und ich sage immer, was ganz wichtig ist im Zusammenhang mit Unverträglichkeiten, ist, dass man mal schauen soll, wie diese Unverträglichkeiten ausgelöst wurden. Denn meistens haben die einen Auslöser, den man herausfinden kann, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert.
Also in anderen Worten, alles hängt mit allem zusammen. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet, die Magie des Herzens mit Josef Karl Schneider. Josef Karl Schneider ist Heilpraktiker in Germering bei München und unser Thema wird gleich nach der Musik fortgesetzt, wie Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen. Es geht um die Magie unserer Herzen. Und nach der Musik geht es weiter um und über einen gesunden Schlaf. Heute geht es in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb über Emotionen und unsere Gesundheit und wie diese durch die Emotionen beeinflusst wird. Natürlich auch im Zentrum die Magie des Herzens. Hier bei der Lebenshilfe mit Josef Karl Schneider. Ja, meine Frage ist, Herzintelligenz ist wichtig für einen guten Schlaf. Vielleicht können Sie kurz sagen, was Herzintelligenz ist und warum ist es wichtig für einen guten Schlaf?
Man hat festgestellt, dass das Herz selber eine Art kleines Gehirn hat. Es hat Untersuchungen dahingehend gegeben, was es bedeutet, ein Hirn sozusagen ums Herz herum zu haben. Es ist ein bestimmtes Nervengeflecht, das tatsächlich als Herzgehirn bezeichnet wird. Die Herzintelligenz bezieht sich also in erster Linie darauf, was in diesem Nervengeflecht passiert. Und beeinflussbar ist das insbesondere durch die vielen positiven Qualitäten, die wir kennen, wie Liebe, Wertschätzung, Freundlichkeit, Mitgefühl, Weisheit, Vertrauen, Dankbarkeit, Zuversicht, aber auch Neugier, Kreativität und unsere Verbundenheit untereinander. Deshalb sage ich immer, für einen guten und erholsamen Schlaf muss ich kleine Schlafrituale, Einübungen sozusagen machen. Bitte keine Schäfchen zählen, wenn es geht, das bringt gar nichts. Sondern vielmehr sich erinnern an Situationen, die können auch weiter zurückliegen. Es muss nicht immer tagesaktuell sein, wo man sich wirklich gefreut hat. Man denkt an Menschen, Begegnungen mit Menschen, mit Tieren oder man stellt eigene Fähigkeiten fest, von denen man überzeugt ist, dass sie einem geschenkt worden sind, wofür man dankbar sein kann. Und es sollten sich Grundgefühle einstellen, die eben mit diesen vorhin gerade besprochenen Grundqualitäten, positiven Qualitäten übereinstimmen. Insbesondere was Wertschätzung, Freundlichkeit und Mitgefühl angeht. Das sind Dinge, die man selber ein bisschen steuern kann im Umgang mit anderen. Liebe, Vertrauen und Dankbarkeit sind Grundqualitäten, die man sich immer wieder auch ins Gedächtnis holen kann und sozusagen mit in den Schlaf nimmt. Wichtig ist, wir hatten vorhin von der Atemtechnik und Atemtherapie gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass ich durch den richtigen Atmen, durch das richtige Atmen die Aufmerksamkeit auf die Herzregion, auf die Mitte der Brust legen, kann man zum Beispiel auch machen, indem man die Hand dorthin legt, kann man gute Gedanken, diese guten Qualitäten denken und einatmen, ins Herz holen und beim Ausatmen all das, was einem nicht so gut gefällt, was einem vielleicht aufregt, ausatmen. Ich sage immer, man soll das so machen wie auf einem kleinen See, auf einem kleinen Teich, dass man die ganzen Sorgen und die ganzen schlechten Gedanken wie so kleine Schiffchen, wie so Papierschiffchen auf den See setzt und dann einfach wegfahren lässt. Und das Ausatmen hat also hier die Funktion des Loslassens. Das ist sehr wichtig und das kann man abends oder auch tagsüber einfach mal einüben. Die Übung dauert nicht lange, aber wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, mehr als eine Minute, dann kann man auch merken, wie schnell man hier wieder eine innere Balance finden kann. Das HeartMath-Institut in Kalifornien, was ich erwähnt habe, das also praktisch den Abstand der Phasen des Herzschlags, die Kohärenz misst, die sagen, im ersten Schritt soll man zweimal langsam tief ein- und ausatmen und dabei sich auf die Atmung konzentrieren, wobei die Ausatmung langsamer sein soll als die Einatmung. Ich sage das immer so, beim Einatmen, das ist das Gute, das Schöne, das man haben will. Und beim Ausatmen ist es vielleicht das, was nicht so toll ist. Das will man dann möglichst schnell und gründlich loswerden. Auf die Art und Weise wird der Parasympathikus im Körper, wir hatten vom Vegetativum gesprochen, aktiviert. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler zum Sympathikus oder wenn man so will, der Gegenspieler zu Angst und Stress. Und wenn man das dann nochmal wiederholt und beim Einatmen sich vorstellt, dass das Herz frische Luft sozusagen bekommt, gereinigte Luft, ich spreche immer gerne von Licht einatmen, dann kann man sich auch vorstellen, dass hier Ballaststoffe aus dem Herzen ausgeschwemmt werden durch das Ausatmen. Ballaststoffe, die hauptsächlich psychosomatischer Natur sind. Und wichtig ist auch noch, glaube ich, dass man sich bei diesem Geschehen immer auch an das Herz Jesu wendet. Wenn ich einen einatme, kann ich auch sozusagen im übertragenen Sinne Jesus einatmen, sein Licht einatmen. Wir haben dieses sehr schöne Barmherzigkeitslicht von der Schwester Faustina, Barmherzigkeitsbild, wo wir die zwei Strahlen haben, die aus dem Herzen Jesu hervorkommen. Man kann dies richtig, regelrecht sich vorstellen, eine Affirmation machen und das Einatmen und auch Jesus darum bitten, dass er einem beim Ausatmen des Negativen behilflich ist.
Mhm. Schon fast wie das Ruhegebet mit Jesus, wunderbar.
Genau, ja. Ja, und diese Studie, die damals gemacht wurde bei diesem kalifornischen Institut, die hat ergeben, dass die Teilnehmer 6-mal weniger über Schlaflosigkeit geklagt haben, 8-mal weniger über Angespanntsein, auch tagüber, 5-mal weniger über das Ausgelaugtsein, also über die Vorstufe zum Burnout. Und fast alle gaben an, dass sie insgesamt gedanklich leistungsfähiger, im Kopf frischer sind und das Gefühl haben, dass sie sich besser konzentrieren können auf den Alltag. Das war sozusagen das positive Ergebnis.
Mhm. Ja, Depressionen, Angststörungen haben zugenommen. Sie haben vorhin von Bluthochdruck und Magen, es schlägt auf den Magen gesprochen. Mhm. Ja, warum ist es so? Also ich habe vorhin gelesen, also was ich schon gesagt habe, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, heißt es in Sprüche 4,23, eine andere Übersetzung. Hm. Sie haben das jetzt mit Licht, mit Jesus verbunden. Ja, was wäre das nächste, der nächste Schritt?
Ja, es ist halt so, wir müssen akzeptieren, dass unser Leben nicht immer so leicht läuft, dass es auch mal Stresssituationen einfach gibt. Und wir müssen lernen, mit diesen Stresssituationen umzugehen. Mhm. Ich nehme da öfters ein Beispiel her aus dem Buch von diesem Dr. Sarwan Schreiber, wo ich das vorhin erwähnt habe. Dieses Buch der Emotionen, der neue Medizin der Emotionen, wie es heißt, ist auch auf der Webseite, glaube ich, nachzulesen, wie es genau heißt.
Genau. Mhm.
Und er hat also immer von einer Entdeckung des Herzhirns, des Hirnhirns und des Bauchhirns gesprochen.
Das müssen Sie uns jetzt erklären.
Ja, also das Herzchen haben wir schon besprochen. Also dieses Geflecht um das Herz herum, das am schnellsten auf jede Art von Emotion reagiert. Dann das Hirnhirn, das ist also unser Kopf. Und Sabon Schreiber hat immer gesagt, dass der hauptsächlich für die Bewässerung zuständig ist.
Das heißt?
Wir sollen das nicht zu ernst nehmen. Wir sollen unsere Gedanken auch mal fließen lassen, auch mal beobachten wie Wolken am Himmel und nicht immer alles so dieses Kopfkarussell, um das geht's da. Und dann natürlich vom Bauchhirn. Das ist eben das, was der Volksmund dann bespricht, wenn er sagt, er ist mir auf den Magen geschlagen oder eine Laus über die Leber gelaufen. Oder so in dieser Größenordnung, das Bauchhirn reagiert am langsamsten, übrigens das Herzhirn am schnellsten. Er bringt das in einem sehr schönen Beispiel, wenn einem in der Nacht ein Reh über die Straße läuft und in dem Kegel des Autos, im Lichtkegel auftaucht, man schafft es gerade noch zu bremsen, dann haben sich die allermeisten Fahrer ans Herz gefasst und nicht an den Kopf und auch nicht an den Bauch. Das kommt halt einfach daher, dass das Herzchen so schnell reagiert. Und was auch vielleicht interessant ist in diesem Zusammenhang, es haben englische Psychologen, Forscher festgestellt, dass es nur 0,6 Sekunden dauert, bis sich die beiden Geschlechter ineinander verlieben. Das ist also etwas, was wirklich hervorragend ist, meiner Meinung nach.
Also weil Liebe auf den ersten Blick. Es gibt ja auch solche, die auf den dritten Blick sich kennen, aber definitiv unglaublich.
Das gibt es wirklich, ja. Mhm. Also um das nur zu sagen, wie viel Intelligenz dieses Herz hat, dieses Herzhirn hat, und wie es auch alles steuert.
Hat es auch damit zu tun, wie voll oder leer man das Glas sieht oder wie schwarz oder wie positiv man ist? Ist da die Parallele auch zu diesem Hirn?
Ja, es stellt sich halt ein, wenn ich in der Lage bin, das Herz zu beruhigen, durch die Möglichkeiten, die wir vorhin gerade genannt haben, dann habe ich sozusagen ein emotionales Gehirn geschaffen, Es ist eine andere Struktur als das, was man normalerweise hat. Es hat also nichts mit dem Neokortex zu tun, mit unserer Denkhirnrinde, sondern das emotionale Gehirn arbeitet unabhängig oft davon. Sprache sowie Wahrnehmung und Erkennung haben nur einen begrenzten Einfluss darauf. Man kann einem Gefühl nicht befehlen, stärker zu werden oder zu verschwinden, so wie man einem Verstand befehlen kann, zu sprechen oder still zu sein. Deshalb ist diese Herzintelligenz so wichtig, weil sie das psychische Wohlbefinden regelt und auch einen Großteil der Körperphysiologie. Man weiß heute, dass diese Funktionen auch die Herzfunktion selber beeinflussen, den Blutdruck beeinflusst, die Hormone, Verdauungs- und das Immunsystem. Das ist das, was wir vorhin gesprochen haben, das Vegetativum wirkt direkt auf diese Funktionseinheiten. Mhm. Und wenn Sie es angesprochen haben mit der depressiven Verstimmung, das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil viele Leute, die das jetzt auch gehört haben, die sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich schaffe das nicht, mein Herz zu beruhigen oder ich schaffe das nicht, diese positiven Affirmationen zu haben. Ich habe eigentlich das Gefühl, bei mir ist das Glas immer halb leer oder ich bin eher besorgt, als dass ich froh bin. Die Psychologen nennen das oder können das sogar wenden, in ihren Untersuchungen darstellen. Positivity Ratio heißt das auf Englisch, positiver Quotient. Das heißt, es kommt darauf an, wohin ich mich neige. Neige ich eher zum Positiven oder eher zum Negativen? Die teilen das eine ins Verhältnis 2:1. Ein normaler Mensch nimmt eher zweimal etwas Positives auf als einmal etwas Negatives. Und bei depressiven Menschen oder Menschen mit depressiver Verstimmung kann das sogar unter 1:1 sinken. Das heißt, die sehen nur noch das Dunkle. Und nur noch die negative emotionale Ladung. Mhm. Und um das loszuwerden, muss man eben in die innere Balance. Und das geschieht eben über das, was wir gesagt haben, auch mit Hilfe und ganz besonders in Hilfe dieser Atemtechnik, wobei ich da das Gebet und auch das geistliche Wort, zum Beispiel aus Radio Horeb, immer mit hinzunehme.
Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet, wie Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen, die Magie des Herzens. Es hat also zutiefst mit unserem Herzen zu tun. Wir haben es gehört, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an unseren Referenten haben, an unseren Gast heute, Josef Karl Schneider, er ist den meisten schon bekannt, er ist Heilpraktiker, und er hat in Germering bei München seine Privatpraxis. Ja, rufen Sie gerne an, stellen Sie Ihre Fragen, werden Sie Ihre Fragen los. Jetzt ist Ihre Möglichkeit. Schreiben Sie gerne mit 089 517 008 008 089 517-008-008. Und gleich nach der Musik werden Sie gerne bei uns willkommen geheißen mit Ihren Fragen. Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Depressionen, Zukunftsangst und Stress durch Überforderung sind die Krankheiten unserer modernen Gesellschaft. Ja, wie Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen, darüber sprechen wir mit Josef Karl Schneider, mit dem Heilpraktiker, der in Germering bei München tätig ist. Die Magie des Herzens, darum geht's jetzt. Sie dürfen gerne anrufen, Sie können zugeschaltet werden, 089-517-008-008. Und ich nehme gleich die erste anonyme Hörerin aus Pforzheim herein. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich wollte Herr Schneider,
ja.
Ihn fragen. Und zwar, ich hatte letzten Sommer und ich bin immer noch der Meinung, dass das durch ein Cortisonspray kam, das mir mein Hausarzt verschrieben hatte und ich es aber nicht brauchte, eine starke Sinusitis bekommen, eine Pansinusitis, die dann im Oktober auch operiert werden musste, weil ich davor also extrem schlimmen postnasalen Drip hatte, also ständigen Schleim husten musste, teilweise bis zu 8 Stunden. Das hat mich regelrecht traumatisiert. Ich habe jetzt auch Begleitgespräche in Anspruch genommen. Jetzt nach der OP, die ist jetzt circa 5 Monate, ja, zurück, tauchen wieder, auch wenn die Nebenhöhlen frei sind, so kleine Eiter. Kommt da eben wieder Eiter und ich bin schon wieder in der Angst. Ich danke für die Atemübungsempfehlung. Aber ich habe jetzt auch über Heilpraktiker gehört, dass gerade der Bereich der Nase und Nebenhöhlen sehr stark einen psychosomatischen Hintergrund haben kann. Wie stehen Sie denn dazu? Weil mit Cortisonspray und diesen klassischen Dingen komme ich in der Regel auch nicht wirklich ans Ziel.
Hm. Okay, danke schön für Ihre Frage.
Das ist schon so, dass der gesamte Körper, eigentlich jedes Organ, aber eben die Schleimhäute, die ja in Kontakt mit der Außenwelt stehen, insbesondere auf psychosomatische Veränderungen reagieren. Sie hatten das im Zusammenhang mit Cortison, das ist für Sie ein ursächlicher Zusammenhang. Und Sie haben vielleicht jetzt auch Angst, dass nach der OP das alles wiederkommt, dass Ihnen sozusagen nicht geholfen werden konnte. Ich denke aber, hier ist es ganz wichtig, den Blick darauf zu richten, was Ihnen Ihre innere Stimme sagt. Wir hatten ja vorhin von der Herzintelligenz gesprochen. Das ist ja was anderes wie die Intelligenz des Kopfes, die wir sozusagen im normalen Leben brauchen zum Rechnen, Schreiben und auch in der Schulmedizin. Hier geht es mehr um Fähigkeiten, die von dem Herzen selber kommen. Eine innere Stimme, die uns leitet und uns auch Ratschläge gibt. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ein solcher Ratschlag, mal an die See zu fahren, dass Sie sozusagen für ihre Schleimhäute mal direkt etwas tun, was die Natur anbietet. Und die Natur bietet ja dort, gerade an der Nordsee und so weiter, einen ganz besonderen Cocktail an, der zum Beispiel meine Tochter geheilt hat, die einen Tränenkanalverstopfung hatte im zarten Alter von 1 Jahr und jeder wollte operieren. Und ich habe gesagt, nee, jetzt fahren wir zuerst einmal an die See 3 Wochen lang. Und zuerst ist das immer schlimmer geworden. Ich kam schon Zweifel bei mir auf. Und dann war das wie, als hätte einer einen Schalter umgeschaltet. Von einem Tag auf den anderen in der 2. Woche war das weg. Und sie ist heute, sie hat jetzt geheiratet, sie hat jetzt ein eigenes Kind, ist jetzt 29 Jahre alt und hat es nie wieder so empfunden. Also es kam nicht wieder zurück. Also ganz wichtig ist, dass wir auch die Kompensationsfähigkeit unseres Körpers mit einbeziehen. Und das geht eben hauptsächlich über diese innere Stimme, die zu uns spricht, die sagt, ja, fahr doch mal da an die See oder tu mal mit Emsersalz irgendwas machen oder inhalier mal oder geh mal dort spazieren, wo es dir einfach gut geht. Das sind so Sachen, auf die wir hören lernen müssen. Und wenn Sie dann mit der Atemübung in diese Kohärenz kommen mit ihrem Herzen, dann hören sie diese Stimme auch gut. Also ich glaube, dass Jesus, der große Heiler, ständig in uns spricht. Wir können es manchmal nicht hören, weil wir so überlagert sind mit unseren eigenen Gedanken und unserem eigenen. Deswegen ist das so wichtig, dass das Kopfkarussell aufhört und wir die innere Stimme lernen zu hören.
Mhm. Wunderbar. Also auch Ausdauer damit verbunden, weil Sie haben gesagt, Sie hatten zuerst Zweifel, weil es ist schlimmer geworden. Genau, also ja. Das kann auch mal erst schlimmer werden. Danke für diese sehr spannende Frage. Jetzt kommen wir nach Mannheim. Grüß Gott, Frau Lada Icke. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte erstmal eine Anmerkung zu der vorherigen Hörerin sagen. Meine Tochter hatte auch ganz schlimm Bronchitis, als sie klein war. Und da sollte auch Cortison gegeben werden, weil es immer wieder kam. Und dann habe ich aber gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal in die Salzgrotte. Wir haben hier verschiedene Salzgrotten in der Nähe. Und da war ich jeden Tag mit meinem Kind eine Stunde in dieser Salzgrotte, weil das Meer eben zu weit weg ist. Ja, und das war einfach nicht dran. Und das hat geholfen. Und dann brauchte ich auch kein Cortison. Nur mal so als Anmerkung.
Ja.
So. Das nächste, und zwar geht es um mich. Also ich war vor einigen Jahren, habe ich die Krankenkasse gewechselt und da war ich bei der AOK Baden-Württemberg und die wollten dann meinen Gesundheitszustand checken, also Rücken und so weiter. Und dann haben die sich auch in diesem Zusammenhang mein Herz angeschaut. Also das war mir fremd, dass ich hier sowas mache. Die haben das dann, ich weiß gar nicht, war das jetzt Ultraschall? Also irgendwie haben die sich das angeschaut, einen Ausdruck gemacht und haben dann gesagt, ja, also man sieht dann anhand ihrem Herzen, sie haben schon einiges in ihrem Leben mitgemacht und hatten schon einige schlimmere Erlebnisse, aber insgesamt ist es noch in Ordnung. So, und da habe ich so gedacht, ach Gott, oh Gott. Und jetzt habe ich eine Frage dazu. Gibt es die Möglichkeit, dass das Herz sich auch regeneriert? Also, dass man sozusagen, selbst wenn man schlimme Erlebnisse hatte, ich meine, ich weiß, dass Jesus alles heilen kann, aber ich frage es jetzt einfach mal trotzdem, ob es auch zum Beispiel durch Sport oder eben auch durch regelmäßige Anbetung oder irgendwas anderes, auch, dass man das Herz quasi wieder heilen kann. Genau, das wollte ich fragen.
Danke für den Anruf, danke für Ihre Frage.
So, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, dass es den Galgant gibt, der ja für das Herz gut ist, für das physische Herz gut ist. Es gibt den Galgant-Wein, mit dem man arbeiten kann, und den Galgant-Honig, den habe ich persönlich erwähnt. Und es gibt auch den Petersilien-Honig-Wein in der Hildegard-Medizin. Der wird auch als Herzwein bezeichnet, weil er das Herz stärkt und die Seele erfreut. Er hilft bei sämtlichen Herzproblemen, bei Kreislaufstörungen und bei Wetterfühligkeit und Schwindel. Das empfehle ich Ihnen mal, dass Sie sich mal einen Petersilienhonigwein besorgen, vielleicht bei einer Apotheke, die sich mit Hildegard Medizin auskennt. Auf meiner Webseite sind da ein paar Adressen angegeben. Denn es muss wirklich auch so sein, dass es dieser Rezeptur entspricht. Und Sie werden sehen, dass dadurch sowohl physisch als auch psychisch eine positive Wirkung auf das Herz ausgeübt wird. Und es ist mir ganz wichtig, dass Sie wissen, wenn man das schon im Doppler-Ultraschall sehen kann, dass Ihr Herz gelitten hat, sagen wir mal so, dann seien Sie doch bitte sehr gut zu Ihrem Herzen. Das heißt also, versuchen Sie diese Atemübung mit der Handauflegung und mit dieser Einatmung von guten und Ausatmung von weniger guten wirklich parallel zu der Herzweinkur zu machen. Und Sie werden sehen, dann wird sich für Sie etwas Gutes einstellen.
Ja.
Es gibt ja in der, möchte ich noch anmerken, es gibt ja eine Forschung, seit einem halben Jahrhundert wird also das praktisch erforscht, diese Auswirkungen der Emotionen auf das Herz. Es gibt auch den Ausdruck des Neurokardiologen. Der erste, der das gemacht hat, war ein Amerikaner namens Andrew Amour, der das bereits in den 90er Jahren publiziert hat. Und es ist also wirklich so, wir können unser Herz nicht genügend gut behandeln, denn man hat innerhalb dieses Forschungsbereichs, dieses 50 Jahre festgestellt, das Herz sendet emotionale und intuitive Signale, die uns helfen, unser Leben zu meistern. Ich hatte von der inneren Stimme gesprochen. Es steuert das harmonische Zusammenwirken vieler Körpersysteme. steht im ständigen Austausch mit dem Gehirn. Es ist also sozusagen ein Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Herz und Gehirn. Es trifft viele eigene Entscheidungen. Das ist dann der berühmte Entscheidung aus dem Bauch raus, wie es so schön heißt. Das Herz beginnt bereits im ungeborenen Fötus zu schlagen, noch bevor sich das Gehirn entwickelt hat. Und es beginnt lange vor dem, das emotionale Gehirn, also dieses sozusagen Kerngehirn, bildet sich also sehr früh aus und fängt sehr früh schon an zu arbeiten, vor dem sich das rationale Gehirn überhaupt entwickelt hat, was sich sehr viel später entwickelt. Und es besitzt ein unabhängiges und komplexes Nervensystem, dieses Herzhirn, davon haben wir schon gesprochen. Und das kann ich eben ganz explizit sozusagen wirklich mit den Mitteln, die ich genannt habe, beruhigen. Ich kann dafür sorgen, dass es diesem Herzen gut geht. Und wenn ich dann vielleicht auch noch jemanden finde, der Ihnen eine EBR-Behandlung gibt.
Also nochmal kurz ausgedeutscht.
Ausgedeutscht, was EBR bedeutet. Also die Kombination aus Atemtherapie, Wärmetherapie, Muskelentspannung und Massage und akustischer Therapie. EBR bedeutet eben emotionale Balance und Resilienz, damit Sie auch für spätere Stresssituationen, die sicher kommen werden, auch vorbereitet sind und damit umgehen können.
Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Das Thema war klar ersichtlich. Es geht um das Herz und wie Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen können. Das ist Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit Josef Karl Schneider, Heilpraktiker aus Germering bei München. Ich sollte noch mal die Buchdurchsage machen, weil eine Hörerin noch gefragt hat. Das Buch, worauf sich Josef Karl Schneider bezogen hat, heißt Die neue Medizin der Emotionen von Dr. Servan Schreiber. Genau, hier geht es eben um diese Zusammenhänge, worüber er vorhin gesprochen hat. Rufen Sie gerne weiter an. Das Hörertelefon steht offen für Sie. Josef Karl Schneider beantwortet auch gerne gesundheitliche Fragen, aber vor allem auch eben, wenn es ums Herz geht und Emotionen. Das ist ja unser Hauptthema heute. 089-517-008-008. Und jetzt haben wir noch einen anonymen Anrufer oder Anruferin. Ist es nicht ersichtlich? Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Tag aus München. Grüß Sie. Ich habe auch eine Frage zum Herzen. Da gibt es angeblich eine Diagnose. Was heißt angeblich? Die habe ich immer wieder gekriegt. Eine EKG-Veränderung. Und dann war mal die Frage, ob es eine Myokardiopathie mal gab. Ist alles so vage im Raum. Was jetzt mich sehr belastet, sind die neurologischen Störungen meiner Beine. Ich habe links eine Spinalkanalstenose schon lange. Das Bein ist auch dünner und immer kalt. Und rechts hat sich jetzt auch, 20 hat es angefangen, hat sich da was entwickelt. Es soll angeblich jetzt auch eine spinale Stenose werden, wie es ausschaut, laut MRT-Befund von der Uni. Hm. Operieren wurde mir angesagt, was ich nicht im Auge habe, weil ich Angst habe vor der Narkose. Man liegt ja da 3 Stunden auf dem Bauch und ja, weiß auch nicht, wie es so geht dann nach der OP, ob es dann wirklich sinnvoll ist gewesen, dass man so eine OP macht. Die Frage, genau, das Herz und die neurologische Verbindung steht ja auch im Raum, wie Sie das ja alles schon erklärt haben. Die Atmungsübungen werde ich jetzt sicher in Angriff nehmen. Ich glaube sehr daran, dass die Atmung mir helfen kann, aber diese neurologischen Ausfälle der Beine, vor allem des rechten Beines, was ja immer so gesund war bislang, wo ich mich nicht mehr so drauf verlassen kann, würde Sie da jetzt oder würden Sie mir da jetzt was außerhalb der Atmungstherapie empfehlen? Physio habe ich immer wieder, habe jetzt eine längere Pause gemacht, aber habe ich wieder angefangen.
Also wenn ich Ihnen kurz antworten darf, ich habe natürlich einige Patienten schon gehabt in diesen fast 20 Jahren, die also diese Spinalkanal-Problematik mitgebracht haben. Und ich habe ein Verfahren entwickelt, das hauptsächlich mit Rhythmus zu tun hat. Es gibt ein kleines Gerät, das ich den Namen natürlich nicht nennen darf, weil ja wegen der Schleichwerbung, aber es erzeugt eine Vibration am Rücken, im Rücken, im Lendenwirbelbereich und im Bereich von S1 und der Hüfte. Und diese Vibration im Zusammenhang mit der EBR-Behandlung, die ich Ihnen gesprochen habe, hat bei Leuten, die also über diese Problematik geklagt haben, doch eigentlich eine sehr gute Erfolgsbilanz gehabt. Was die Operation angeht, da kann ich Ihnen nichts raten, weil ich da nicht der Fachmann für bin. Das kommt wahrscheinlich doch sehr stark auf den Befund an, den der im MRT bekommen hat. Es gibt natürlich Dinge, die sozusagen durch Vibration, Massage und ähnliche Dinge nicht mehr ins Lot gebracht werden können, aber das muss man einfach im Einzelfall dann untersuchen. Was Sie immer machen können, ist, Sie können Ihre Hände benutzen und können diese Hände mal unter Ihr Gesäß oder in den Bereich einlegen, der Hüfte und Lendenwirbel hat. Und Sie können diese Atemübung, die ich Ihnen gesagt habe, auch gerne mit den Händen unter Ihre, also an diesen sozusagen neuralgischen Punkten durchführen. Auch das kann einen positiven Effekt haben.
Ja, wir bedanken uns von der anonymen Anruferin aus München und kommen jetzt ins Saarland.
Das ist immer schön. Saarländer sind immer nett.
Hallo, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
Ja,
Sie sind auf Sendung.
Ja, meine Frage wäre, schönen guten Morgen, Herr Doktor. Und wie gesagt, meine Frage ist, also ich bin ein sehr großer Verehrer von Radio Horeb über Tag und Nacht, aber mein Problem ist halt, ich bin halt herzkrank und habe Herzrhythmusstörungen und besitze auch einen Herzschrittmacher bzw. Defibrillator. Aber meine Probleme sind eigentlich, ich habe also vor 20 Jahren meinen Mann verloren, plötzlich, und jetzt vor 2 Jahren meine Tochter mit Krebs. Und ich komme aus dieser Sache nicht raus. Der Arzt hat jetzt gemeint, der Kardiologe, es sei ja nur Kardiologe, kein Psychologe, und ich würde mir dann zu viel Angst machen, das steigert sich im Kopf und psychisch, ich merke das auch, ich merke es auch, ich weine sehr viel, ich komme überhaupt nicht richtig in die Gänge, also dazu jetzt für Ihnen meinen Rat.
Gut, also die Dinge sind passiert. Genau. Es ist so, dass es Sachen sind, die wirklich nicht schön sind und die einen, wir hatten ganz am Anfang der Sendung von Traumata gesprochen, die ein Trauma auslösen können, die dann praktisch immer wieder dann hochkocht, wenn man so möchte. Und da müssen Sie ansetzen, Sie müssen an der Akzeptanz ansetzen. Ich kenne eine Patientin, die auch viele ihrer engen Menschen verloren hat und der ich einmal gesagt habe, Sie müssen das nicht gutheißen und Sie müssen auch nicht grollen und Sie müssen auch nicht sozusagen Angst haben, sondern Sie müssen das akzeptieren, und das Akzeptieren gefällt Ihnen am leichtesten, wenn Sie das Jesus vorlegen.
Ja, das tue ich ja, aber dennoch
bleibt es natürlich, das Trauma bleibt. Also die Erinnerung an diesen Schmerz wird immer bleiben. Und Sie können damit eigentlich nur umgehen lernen, indem Sie mit Dankbarkeit vielleicht doch auf das schauen, was im Leben bei Ihnen war, außer diesen negativen Erlebnissen. Mit Liebe auf die Menschen schauen, die Sie noch umgeben oder die Sie verloren haben. Und mit einer gewissen Vertrautheit gegenüber dem Willen Gottes oder der Vorsehung Gottes Ihr Leben fortsetzen. Und Ihr Herz kann leichter werden, wenn Sie es sozusagen von der Last der, ich will das jetzt nicht Trauer nennen, weil da nochmal etwas dazukommt. Eine Trauer ist eigentlich etwas Passives, aber bei Ihnen ist das doch sehr aktiv, habe ich das Gefühl. Es wirkt sich sehr stark auf dieses Herzhirn aus, das einfach nicht zur Ruhe kommt.
Genau.
Was
kann ich denn da einnehmen oder Tee oder?
Also es gibt einen sehr, sehr guten Herzpfleger. Wir hatten schon darüber gesprochen, über den Petersilienwein. Sie können auch, wenn es darum geht, ihre Herzkranzgefäße zu säubern und eine Verbesserung dort herbeizuholen, können Sie mal versuchen, die Mistel einzunehmen. Also die Mistel hat eine sehr positive Wirkung auch auf und den Galgantonik zusammen auf die Herzkranzgefäße, die Erweiterung der Herzkranzgefäße. Und wissen Sie, das ist so, wenn Sie diese Atemtherapie vielleicht wirklich mal machen, unter dem Aspekt wirklich auch vergeben zu wollen, dem Schicksal vergeben zu wollen, dass Sie dann auch diese Wärme spüren können, wenn Sie diese Dinge nehmen, die Wärme, die Ihren ganzen Körper durchflutet. Und damit vielleicht Ihnen hilft, zur Ruhe zu kommen.
Ja, danke schön. Danke für den Anruf aus dem Saarland. Und wir gehen jetzt nach Ravensburg. Es geht sich noch aus. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Hallo zum Bodensee.
Ja, grüß Gott. Hallo. Dankeschön. Ich habe sehr spät eingeschaltet und habe jetzt das mit der Atmung nicht mitbekommen. Könnten Sie das nochmal wiederholen?
Mhm. Sehr gut. Es geht vielleicht mehreren Hörern so, nicht nur Ihnen, dass Sie später zuschalten. Dankeschön.
Ich will das mit der Atemgeschichte nochmal wiederholen. Also, Sinn und Zweck der Atemtherapie besteht darin, das Herz und insbesondere das Nervengeflecht ums Herz herum zu beruhigen. Eine sehr einfache Übung, die man überall eigentlich machen kann. Am leichtesten geht es natürlich auf dem Sofa oder im Bett, dass man seine Aufmerksamkeit auf die Herzregion, auf die Mitte der Brust richtet. Man kann auch die Hand da drauf legen. Und dann atmet man ganz bewusst ein mit guten Gedanken. Also mit Gedanken, die sozusagen eine Art eine positive Qualität haben. Liebe, Wertschätzung, Freundlichkeit, Mitgefühl, Weisheit, Vertrauen, Dankbarkeit, Zuversicht, aber auch Neugier und Kreativität oder die Verbundenheit. Man muss sich an Situationen erinnern, an denen man sich wirklich gefreut hat. Man kann an Menschen und Tiere denken oder auch an Fähigkeiten denken, die einem im tiefsten Herzen dankbar gemacht haben. Und man kann auch die Wertschätzung als Grundgefühl in das Herz zurückholen, indem man einfach zum Beispiel auch während des Atmens an das Herz Jesu denkt. Ich habe als Beispiel dieses sehr schöne Bild von der Schwester Faustina gehabt, wo wir die beiden Strahlen haben, dass man das Licht des Herzens Jesus wirklich mit einatmet. Und was einem so belastet, wir haben gerade vorhin diesen Trauerfall gehabt, der sich irgendwie festgesetzt hatte, dass man das versucht mit auszuatmen. Ich sage immer, dass man als Affirmation, als Vorstellung hat, dass man kleine Schiffchen macht, kleine Papierschiffchen, auf die schreibt man dann diese Sorgen, diese Ängste, diese Traumata drauf und lässt sie dann wie auf so einem See einfach davon schweben. Man kann auf die Art und Weise einfach mal das Gedankenkarussell abschalten, das da drum eine Rolle spielt. Ja, und dann geht es eben, wie gesagt, um das regelmäßige Ein- und Ausatmen, Einatmen in die Mitte, in den Herzbereich, mit Licht, mit Freude, mit den positiven Qualitäten und Ausatmen mit den Dingen, die einem nicht so gut tun und wo man vielleicht auch darüber aufgeregt ist.
Ja, danke schön. Vielen Dank für den Anruf, anonym aus Ravensburg. Wir kommen jetzt zur letzten Hörerin, Frau Hermann aus Heiligenbronn-Schwarzwald. Sie haben jetzt lange warten müssen. Sie hatten die längste Ausdauer, den längsten Atem. Ja. Was wäre Ihre Frage beziehungsweise Anliegen?
Also ich möchte was beitragen. Ich habe eine Klappe. Die Herzklappe ist etwas offen. Und hat der Herzspezialist gesagt, wir können damit 100 Jahre alt werden. Und jetzt, ich habe das Gefühl, wenn ich traurig bin oder sonst was mich belastet, Musik, die mich entspannt und einfach schöne Sachen spiele, das mich einfach beruhigt. Und am Abend, wenn mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der beste Tageslauf. Und wenn ich dann, bevor ich schlafe, ja, dann stelle ich mir halt einfach auch vor, ich wäre im Wald. Ich habe zwei Entspannungs-CDs und das macht mir so froh. Oder man kann mit jemandem sprechen, der einen auch zuhört, wenn man ein großes Leid hat. Ich habe ja kürzlich jetzt auch das erfahren, ja, dass auch meine Schwester und auch ein Hirntumor hat und so weiter. Und die andere Schwester hat Parkinson. Und ich danke, man musste auch Gebet und Vertrauen, Dankbarkeit, das ist alles in Ordnung. Und alles lege ich dann Jesus hin und sage, Jesus, heile du mich, wenn du willst. Ich will das tun, was du von mir verlangst.
Ja, es gibt ja ein sehr schönes Gebet von dem Pater Rupert Meyer. Herr, was du willst, das soll geschehen, heißt das. Und das sind so ein paar kleine Verse, die ich auch immer ganz gerne in meinen Anbetungen am Schluss dann mit den Leuten bete. Vielleicht, dass sie mal schauen, ob sie das Gebet bekommen können. Ich glaube, man kann es im Internet auf jeden Fall haben, aber ich glaube, es ist sogar im Gotteslob drin. Ich weiß nicht, ob es das im Schwarzwald auch hat, aber sie können das sicher bekommen. dass Sie, wenn Sie diese, zum Beispiel diese Atemübung machen, dieses Loslassen üben, diese Meditation machen, dass Sie dann auch dieses Gebet sprechen. Denn es geht in diesem Gebet darum, dass dieses Vertrauen auf Gott letztendlich unsere wahre Heilung, unsere wahre Heimat ist. Und dass wir viele Dinge, die im Leben passieren, einfach akzeptieren müssen als den Willen Gottes. Wir können das nicht anders machen. Aber dass wir deswegen die Liebe zu ihm und die Liebe zu seinem Herzen niemals verlieren, dass wir darin geborgen bleiben. Und das ist also, glaube ich, auch der Tipp für jeden, der zuhört, dass er dieses Herzensgebet, zum Beispiel den Barmherzigkeitsrosenkranz, sich immer zu Herzen nimmt.
Das sagt Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering bei München. Er hat heute gesprochen, wir haben gesprochen über die Magie des Herzens, das menschliche Herz, wie Emotionen unsere Gesundheit beeinflussen können. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Und jetzt bedanke ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Und jetzt noch eine kurzes Plädoyer für Sie am Schluss, falls Sie noch den Hörern etwas über das Herz auf Ihr Herz legen wollen.
Ja, also nochmals, das Herz braucht Freiheit und diese Freiheit kommt dadurch, wenn das Herz leichter wird. Wenn wir ständig mit unserem Gedankenkarussell das Herz einengen sozusagen, dann wird es schwer werden, dann werden wir vielleicht aus Trauer und Depression keinen Weg mehr rausfinden. Abgesehen von den physischen, therapeutischen Dingen, die ich genannt habe, lege ich jedem eben, wie gesagt, diesen Barmherzigkeitsrosenkranz und das Gebet ans Herz, Jesu Christi ganz besonders ans Herz. Ja, wie ich schon sagte.
Wunderbare Schlussworte, dem ist nichts zuzufügen. Und somit bedanken wir uns. Herzlichen Dank, Herr Schneider, dass Sie
gerne
da waren.
Ja, auf jeden Fall.
Ihnen alles Gute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein gesundes Herz mit gesunden Emotionen. Denn so wie es auch in Ezechiel heißt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus unserem Fleisch, aus eurem Fleisch wegnehmen. Das wünsche ich uns allen, denn wir alle brauchen ein Herz aus Fleisch.
Ihre Christine. Und Liebe.
Ja. Ihre Christine Hein-Moosbrugger.